dann läuft's allerdings nicht so schnell bei mir. Aber es kommt dann schon. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das kommt dann. Also heute Morgen, ich habe euch einen bekannten Vers mitgenommen aus einem wunderschönen Psalm, aus dem Psalm 103, und zwar den zweiten Vers. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder in einer anderen Übersetzung, preise den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Lobe den Herrn, meine Seele, das sagt jemand zu sich selbst. Da fordert jemand sich selbst auf, Gott zu loben und für all die empfangenen Wohltaten zu danken, nicht, das nicht zu vergessen. Wer ist es? Es ist David, der als König über das Großreich Israel 40 Jahre regiert hat. Warum tut er das? Warum fordert er sich selbst auf, Gott zu loben? Warum macht er das? Macht er das, weil er geistlich gerade gut drauf ist? Macht er das, weil er ein Lobpreis-Fan ist? Weil er zu denen gehört, die einfach so eine enthusiastisch-charismatische Ader haben? Es gibt so Typen, die das einfach nötig haben, so die Charismatiker. Wie oft habe ich schon Stimmen gehört wie, ah, ich könnte auf den Lobpreis im Gottesdienst verzichten. Das ist so vor allem in freikirchlichen Gemeinden besteht der Lobpreis in einem ganzen Teil, einen ganzen Block. Das ist auch hier so. Also die Stimme, ach, auf diesen Lobpreis, da kann ich gut verzichten. Für mich ist dieser Teil des Lobpreis schlicht nicht nötig. Ich bin immer wieder froh, wenn das mit dem Lobpreis durch ist. Ich bin ja wegen der Predigt gekommen. Es geht um das Wort. Alles andere ist Beigemüse. Das denkt man dann noch. Aber einfach zum Sagen, ich brauche das eigentlich nicht. Warum fordert David sich selbst auf, Gott zu loben? Da haben wir so einen Lobpreiszeit. Warum fordert sich David auf, Gott zu preisen? Liebe Gemeinde, er macht es, weil er im Lobpreis erfahren hat, wie er im Glauben an Gott aufgerichtet wird, wie er selbst dadurch gestärkt wird, wie er im Lobpreis so etwas erlebt wie eine innere Erneuerung. Etwas, das ihn beflügelt mit neuer Kraft. So sagt er in Vers 5 zu sich, es erneuert sich deine Jugend wie dem Adler. Das hebräische Wort für Adler kann auch mit Geier übersetzt werden. Muss man sich entscheiden, was ist es jetzt, Adler oder Geier? Innerbiblische Vergleiche, die weitere Beschreibungen mit diesem Greifvogel, wo man weitere Beschreibungen findet bezüglich dieses Greifvogels, lassen darauf schließen, dass es sich um den Geier handelt. Da wird beschrieben, selbe Wort für Kahlköpfigkeit und diejenigen, die das Aas fressen. Also wir dürfen davon ausgehen, dass da David wahrscheinlich den Geier meint. Und das passt auch besser zu dem Gedanken der Erneuerung. Warum? Geier finden nur unregelmäßig Nahrung. Wenn sie dann etwas gefunden haben, Aas, dann können sie in kurzer Zeit enorm viel fressen. Und zwar so viel, dass sie so schwer werden und nicht mehr fliegen können. Also wir können ja schon noch recht essen, aber irgendwie laufen können wir immer noch. Wenn dann das nicht mehr geht, gut, vielleicht haben da andere Erfahrungen gemacht, die dann auch nicht mehr laufen können, aber ich bin immer noch aus dem Restaurant selbst hinausgelaufen. Das geht also schon, also ich kann auch essen, auch wenn man das mir nicht so ansieht, aber ja, aber bei den Geiern, die haben wirklich das Problem. Wenn die mal essen, dann schaufeln sie. Bis zu dem Moment, wo sie nicht mehr auffliegen können. Und dann wirken sie alt und gebrechlich. Werden sie aufgescheucht, dann können sie nur schwerfällig weghumpeln. Um wieder fliegen zu können, haben sie nur eine Möglichkeit. Zum nächsten Abgrund humpeln, wo sie dann blindlings sich hinabstürzen. Nicht in den Abgrund, sondern in die Thermik des Aufwindes. Indem sie ihre Flügel ausbreiten und ohne Kraftanstrengung in hohe Lüfte abheben. Diese Beobachtung passt zum Bild von der Erneuerung der Jugend. Wie bei einem Geier. In dem Moment, wo der humpelnde, altaussehende, überfressene, schwerfällige Geier seine Flügel über dem Abgrund ausbreitet, verwandelt sich dieses Tier buchstäblich dank der Kraft des Aufwindes in ein kraftvolles Jungtier, das sich majestätisch in die Höhe schraubt. Zurück zur Frage, warum macht sich David auf, Gott seinen Herrn zu loben und zu preisen, weil er diesen Aufwind an neuer Glaubenskraft braucht. Er braucht's. Neue Glaubenskraft. Darum geht es im gesamten Psalm 103. Unser Vers, den zweiten Vers, redet davon, wie wir neue Glaubenskraft gewinnen können. Damit komme ich zu einer ersten Hauptaussage. Neue Glaubenskraft gewinnen wir durch den Lobpreis. Im Lobpreis fließt uns neue Glaubenskraft zu. Ich sage es nochmals. Im Lobpreis fließt uns neue Glaubenskraft zu. Also, wer Gott preist, ob der Fan ist oder nicht, es geht letztlich nicht um das. Es geht um deinen Glauben, um die Kraft deines Glaubens. Oder wie es einmal jemand gesagt hat, Loben zieht nach oben. Wie der Geier, der sich dem Abgrund übergibt, beziehungsweise der Thermik des Aufwindes und mit neuer Kraft auffährt. Wir können natürlich jetzt die Frage stellen, ja, warum brauchen wir dann immer wieder neue Glaubenskraft? Was machen wir denn falsch? Eine Antwort liegt im mehrdeutigen Begriff für Seele, hebräisch Nefesh. Wenn David seine Seele auffordert, den Herrn zu loben, dann meint er sich selbst. Und wenn er sich selbst meint, dann bringt er mit dem Begriff Seele auch seine totale Bedürftigkeit zum Ausdruck. Nefesh ist auch das Schluckorgan, bedeutet auch Rachen oder die Kehle, durch die der durstige oder hungrige Mensch all das aufnehmen muss, was er zum Leben braucht. Das wichtigste Organ, das überhaupt leben kann. Nefesh, die Kehle. Der Mensch als Nefesh, als Seele, ist ein durch und durch bedürftiges, hungriges und durstiges Wesen, das letztlich nur Gott selbst stillen und sättigen kann. Wir alle Wir sind wesensmäßig durstig. Und diesen Durst kann nur Gott stillen. Das gilt auch für den Glauben an Gott. Unser Vertrauen in Gott ist nicht etwas, das wir einmal in der Vergangenheit bei Gott abgeholt haben. Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich habe mich mal bekehrt. Es ist alles gut. Glaube ist nicht etwas, das du einmal abholen kannst und dann hast du den immer im Sack. Auf den Glauben von gestern können wir nicht ausruhen. Mit dem Glauben von gestern kommen wir im Heute und erst recht auch in der Zukunft nicht weit. Unsere Beziehung mit Gott lebt von einem Vertrauen, lebt von einer Glaubenskraft, die wir uns immer wieder neu in jeder Situation von Gott schenken lassen müssen. Das Glaube an Gott funktioniert nicht einfach aus sich selbst heraus. Wir müssen immer wieder die Hände öffnen, damit Gott uns diesen Glauben schenkt, uns die Kraft gibt, zu vertrauen. Unser Glaube lebt von der Erneuerung Gottes, die uns immer wieder nach oben hebt. Also, ich sage es nochmals salopp, David war ein Lobpreis-Fan. Er konnte nicht darauf verzichten, nicht weil er ein super Glaubensheld war, nicht weil er ein Vollblut-Charismatiker war, dem alles in seiner Glaubenskraft und Vollmacht gelang und einen Erfolg nach dem anderen abbuchen konnte. Nein, nicht darum war er ein Lobpreis-Fan. Das Gegenteil ist der Fall, dass David sich selbst immer wieder zum Lobpreis aufforderte. Hatte damit zu tun, dass er die Kraftlosigkeit immer wieder existenziell erfahren hatte. Hat damit zu tun, dass er immer wieder die Erfahrung machte, ich brauche Erneuerung. Ich brauche neues Vertrauen. Ich brauche neue Glaubenskraft. Er machte sich auf, Gott zu loben, weil er sich oft vorkam wie ein überfressener, schwerfälliger Geier, der nur noch am Umherhumpeln ist. Viele Psalmen zeigen uns ja auch den Seelenzustand von David, zeigen uns, wie viele Ängste, Sorgen, trübe, depressive Gedanken und Zweifel gegenüber Gott und gegenüber sich selbst ihn plagten. Wie viele Psalmen zeigen uns auch oder reden auch von Versagen und Schuld dieses Mannes, das ihn belastete. David erlebte enorme geistliche Höhepunkte, aber auch tiefe, gewaltige Schläge, unverschuldet und selbst verschuldet. Wenn ich an seine Kinder denke, seine Kinder waren eine Quelle der Freude, aber auch Anlass zu größtem Leid und Schmerz. Hand aufs Herz. Haben wir diese Glaubenskraft, diese Erneuerung nicht auch immer wieder nötig? Sind wir nicht oft auch den schwerfälligen, überfressenen, umherhumpelnden Geier gleich? Wie gehen wir damit um? Mit diesen Erfahrungen? Wo wir manchmal das Gefühl haben, das darf nicht sein, bei uns stimmt irgendetwas nicht. Unser Vers weist uns da den Weg. Lobe den Herrn. Hey, egal wie schlecht dir's geht oder erst recht, wenn du unten bist, lobe den Herrn, meine Seele. Lob ihn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also im Lobpreis fließt uns neue Glaubenskraft zu. Ich bin da immer ein bisschen am Hintenherhumpeln da mit meiner Folie. Das waren diese zwei Punkte. Warum Lobpreis? Wir brauchen neue Glaubenskraft. Diesen Glauben, diese Kraft haben wir nicht ein für alle Mal auf Vorrat. Jeden Tag neu müssen wir uns dieser Kraft öffnen. Ich komme zu einer zweiten Frage. Wenn wir von Lobpreis reden, stellt sich natürlich auch die Frage, ja, was verstehst du darunter? Das ist ein Begriff. Was meinen wir damit, wenn wir von Lobpreis reden? Dazu darum diesen Punkt kurz. Es gäbe da zu dieser Frage Stoff für ein ganzes Lobpreisseminar. Ist klar, was ist Lobpreis? Das ist ein Riesenthema in der Bibel. Also im Rahmen dieser Predigt kann ich natürlich nur auf einige zentrale Elemente ganz kurz eingehen. Ich komme gleich zum ersten. Im Lobpreis Gottes geht es um eine Ausrichtung auf Gott. Wer Gott lobt, wer ihn ehrt, wer ihn preist, kann das nur, wenn er von sich selbst und von seiner Situation wegschaut und auf Gott schaut. Gott preisen können wir nur, wenn wir uns gedanklich nicht mehr mit uns und mit unseren Problemen, sondern gedanklich auf Gott schauen. Wenn wir unsere Gedanken auf Gott richten, wenn wir Gott ins Blickfeld bekommen. Lobpreis heißt, ich beginne auf Gott zu schauen. Das heißt Lobpreis. Lobpreis heißt, auf Gott zu schauen, sich an Gott erinnern. An Gott erinnern. Und so kann auch David sagen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer über Gott nachdenkt, wird über das nachdenken, was er Gutes getan hat. Da beginnt Lobpreis. Zweitens, im Lobpreis geht es auch um eine dankbare Reaktion auf Gottes Wohltaten. Durch Danksagung oder durch das Aussprechen von Wertschätzung. Das ehrende Würdigen seines Handelns im Sinne von Rühmen, Komplimente machen. Wer sich auf Gott ausrichtet und erkennt, Mensch, Gott, du bist so gut. Ich habe mir so Sorgen gemacht und es hat sich so zum Positiven verwendet. Gott, du bist so gut. Du hast mich überrascht. Du hast es perfekt gemacht. Ich bin so froh, dass du so treu bist. Dass du mich nicht hängen lässt. Bin so dankbar, dass du mich einfach liebst, selbst wenn ich manchmal gar nicht liebenswert bin. Oh Gott, du bist einfach gut. Drittens, im Lobpreis Gottes geht es auch um ein Bekenntnis des Vertrauens in Gott. Ein Vertrauen in Gott. Und wer sein Vertrauen in Gott bekennt, bei dem erneuert sich auch die Beziehung zu Gott. In Gott vertrauen heißt, sich auf Gott verlassen. Das hat mit Beziehung zu tun. Wer Gott dankt, ihm Lob entgegenbringt, ihm Komplimente macht, bringt ihm dadurch sein Vertrauen zum Ausdruck. Ganz klar. Und das erneuert seine Beziehung zu Gott. Lobpreis baut Vertrauen auf. Lobpreis stärkt Beziehung zu Gott. Ich sage es nochmals. Lobpreis baut Vertrauen auf. Stärkt Beziehung. Ich wüsste nicht, wenn ich die Frage beantworten müsste, wie zeigt sich die innigste Beziehung zwischen Menschen? Die innigste, intakte Beziehung, indem man einander Wertschätzung entgegenbringt. Indem man einander sagt, hey, wie gut bist du? Wie gut machst du's? Und man einander sagt, dass man es schätzt, was der andere tut. Das ist innigste Beziehung. Viertens, im Lobpreis Gottes als Reaktion auf Gottes Wohltaten und Bekenntnis des Vertrauens geht es letztlich in all dem um eine Herzensangelegenheit, wo man ehrlich wird und mit aufrichtigem und ungeteiltem Herzen zum Ausdruck bringt, was man eben für Gott empfindet. So wie es David im vorangehenden Vers 1 sagt, lobe den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Alles, was bei mir drin ist. Alles. Im Lobpreis soll nicht nur ein Teil meines Herzens beteiligt sein. Soll nicht nur ein Lobpreis sein, aber zu 70% bin ich mit meinen Gedanken irgendwo anders. Im Lobpreis soll mein ganzes Denken beteiligt sein, all mein Empfinden, all meine Gefühle, alles, was mich ausmacht. Und das authentisch. Also Lobpreis kann letztlich nicht einfach so eine äußerliche Show sein. Das Innere muss ganz zum Ausdruck bringen, was es empfindet. Das ist Lobpreis. Alles andere ist irgendetwas Gemachtes. Es muss aus dem Innern kommen. Und es soll alles, was mich ausmacht, mit hineinnehmen. Alles soll zum Ausdruck kommen. Und das bringt mich noch zu einer letzten Aussage, worum es im Lobpreis Gottes geht. Es geht da um eine breite Palette von Ausdrucksformen. Ich staune da zu diesem Thema, was die Bibel darüber sagt. Die Bibel bezeugt den Lobpreis Gottes zum Beispiel in Gebeten und Liedern. Man kann Gott loben, preisen im Gebet, aber man kann auch ihm ein Lied singen, Psalm 63, dass man jubelnd und jauchzend zum Ausdruck bringt, Psalm 35, 95 und so weiter. Also Gott loben, preisen, indem man ihm zujubelt und jauchzt. Könnt ihr das? Ja! Wenn ich so die volkstümlichen Sendungen anschaue, so die urchigen Schweizer mit Handörgeli und so weiter und Alphorn, die können noch jauchzen. Aber ich muss sagen, wer wirklich Grund zum Jauchzen hat, das sind diejenigen, die von Gott reich beschenkt worden sind. Denen Gott einfach gnädig ist, jeden Tag neu. Ich habe jetzt eben gefragt, ob ihr jauchzen könnt, weil ich das noch nie so richtig gehört habe. Weitere Ausdrucksformen, tanzend. Im Reigen. Tanzt ihr auch mal ab und zu? Ist eine biblische Ausdrucksform für Gottes Lobpreis, ihn zu danken, ihn zu ehren. In Reigen tanzend. Mit Blasinstrumenten haben wir gehört. Mit Saiteninstrumenten. Ja, das Klavier hat auch Saite. Das ist zwar elektronisch, aber Saiteninstrumenten, Gitarre, Rhythmusinstrumenten, Da ist eins, ich habe nur nichts gehört von dem. Gottes Lobpreis findet seinen Ausdruck, auch indem man das laut macht. Da darf man mal aufdrehen. Steht in der Bibel, das ist biblisch. Es steht aber auch Lobpreis, der auch mal ganz in der Stille vonstatten geht. Wir können Gott preisen, auch in der Stille, Psalm 65. Beides. Laut, es darf mal laut sein, es darf auch mal ganz stille sein. Wo ich meine Gedanken sammle und mich auf Gott ausrichte. Es darf stehend sein, steht in der Bibel. Die Hände erhebend, das ist biblisch, ihr Lieben. Das ist nicht nur für die Charismatiker. Das ist die biblische Form. Auf den Knien, wer Arthrose hat in den Knien, das kann ich verstehen, das würde ich auch nicht mehr machen. Aber ihr habt einen weichen Teppich, das geht schon noch. Oder ausgestreckt auf dem Boden, ist auch biblisch. Psalm 95, 6. Also, ich möchte ein merklich provozieren ein bisschen. Aber ihr Lieben, wir müssen da ehrlich sein, wir sind mit unseren Ausdrucksformen schon sehr eng gefahren. Und dann meinen wir noch, wir seien biblisch. Also, da müssen wir schon ein bisschen umdenken. Ich frage mich, was hindert uns denn daran, befreiter auch den Lobpreis zu praktizieren? Hat vielleicht wirklich mit unserer Art zu tun, das ist klar. Wir Menschen sind unterschiedlich, aber ich denke, wir dürfen auch da freier werden. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unser Vers ermutigt uns. Unser Gott, der uns in Jesus Christus sichtbar geworden ist, der uns in Jesus Christus gezeigt hat, sein Wesen, sein Herz, wie er zu uns ist, den sollen wir loben, preisen, rühmen, ehren. Zum Schluss bleibt uns die Frage, wie machen wir das konkret? Ah, ich humple wieder hinterher. Ah nein, da komme ich da zum zweiten Punkt. Wie machen wir das konkret? Wie können wir Gott loben und preisen? Das ist mein erster Punkt da. Aber bevor ich auf den eingehe, muss ich zuerst einfach nochmals festhalten, das mit dem Lobpreis Gottes, das funktioniert nicht einfach so automatisch. Dass wir plötzlich in den Lobpreismodus hineinfallen und jetzt preist es in uns. So geht es natürlich nicht. Und erst recht nicht, wenn es einem nicht zumute ist, wenn man down ist, wenn es einem schlecht geht, wenn einem Sorgen plagen, Ängste plagen, wir uns kraftlos fühlen. Ich weiß nicht, wer von euch hat dann Lust, in solchen Situationen Gott zu preisen? Das macht keiner. Wie machte das David? Da kommen wir zu diesem Punkt. Er begann mit sich selbst zu reden. Er nahm das Gespräch auf. Mit seiner angeschlagenen Seele. Mit seiner Seele, die vielleicht lieber im Selbstmitleid baden möchte. Kann man verstehen. Er nimmt das Gespräch auf mit seiner Seele, die am Boden liegt. Die einfach nicht mehr mag. Die kaputt ist. Und macht ihr klar, wer da der Chef ist. Wer das Sagen hat. Und wer da die Befehle erteilt. David übernahm das Kommando über sich selbst, um Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Um Gott loben zu können, müssen wir oft zuerst einmal gegen uns selbst kämpfen, weil wir das nicht automatisch in uns haben. Da müssen wir uns selbst die Befehle erteilen. So, Hans, und jetzt hör auf. Deiner Selbstbemitleidung. Jetzt hör auf mit deinem immer umdrehen in deinen Sorgen und Nöten und Problemen. Hör jetzt auf. Schau auf Gott. Ändere deine Blickrichtung. Ändere sie. Schau auf Gott. Es braucht das Kommando, wo du wirklich dir selbst den Befehl gibst. dich dafür entscheidest, hey, jetzt will ich meinen Blick auf Gott werfen. Lobe den Herrn, meine Seele. Indem das David sagt, lobt seine Seele noch nicht, aber er gibt den Anfang. Er gibt das Kommando. Jetzt mache ich's. Weil ich Gott brauche. Und wenn wir das tun, kommt ein zweites. Wenn wir auf Gott schauen, dann müssen wir bewusst Gottes Wohltaten ins Gedächtnis rufen. Schaut, wenn es um negative Dinge geht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir ist das ein bisschen so, wenn es um negative Dinge geht, da habe ich ein super Elefantenhirn. Wenn mir jemand sagt, hast du eine gute Erziehung genossen, dann kommen mir alle negativen Dinge in den Sinn. Dann sage ich, wenn ich ehrlich bin, nein, keine gute Erziehung. Was meine Eltern falsch gemacht haben, mein Vater, das ist schlimm. Ja, hat er alles falsch gemacht? Ja, fast. Dabei stimmt's gar nicht. Er hat viel Gutes getan. Aber ich habe es vergessen. Also, wenn es um negative Dinge geht, haben wir ein super Elefantengedächtnis, sagt man, die erinnern sich an alles, oder? Wenn es aber um gute Dinge geht, da gleicht unser Gedächtnis einem Grillenhirn. Das Gute, das uns tagtäglich von Gott zukommt, das vergessen wir so schnell. Ja, es ist uns nicht einmal bewusst. Wir realisieren es nicht einmal, dass Gott uns täglich mit Gutem beschenkt. Wir sind blind. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Indem du anfängst, Gott zu loben und das in Erinnerung rufst, was Gott an Gutem tut dir gegenüber, dann bist du schon voll drin im Lobpreis. Indem du das tust, sich an Gott erinnerst, vergegenwärtigst du Gottes Handeln. Denn Gott bleibt derselbe, wie er in der Vergangenheit, so auch in der Gegenwart und Zukunft. Und so macht das David. Er schaut auf Gott. Und erinnert sich an seine Wohltaten. Und indem er seine Wohltaten sich in Erinnerung ruft, wird ihm bewusst, ja, Gott war so in der Vergangenheit und so ist Gott heute und jetzt. So ist Gott. Und so wird Gott bleiben. Ich zitiere da einige Dinge aus dem Psalm 103. Aussagen, auf die David kommt, indem er sich an Gott erinnert, der dir alle deine Schuld vergibt und deine Gebrechen heilt. So ist Gott. Auch jetzt. Ich habe es mit dem Gott zu tun, der mir meine Schuld nicht um die Ohren haut, sondern erst nimmt sie mir ab. Das möchte er tun. Der dein Leben vom Untergang, vom Verderben rettet und der dich mit Gnade und Erbarmen krönt. Buchstäblich dürfen wir uns das vorstellen. Er legt uns eine Krone auf, der Gnade und des Erbarmens. Krone, Symbol der Herrschaft, dass Gott seine Herrschaft des Erbarmens und seine Gnade auf mich legt. Das gilt. Unter dieser Herrschaft darf ich stehen. Der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt. Er sorgt für dich. Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Er hebt dich auf. Der Herr vollbringt Taten des Heils. Er verschafft allen Bedrängten Recht. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israel seine Werke. An dem kannst du sehen, der Herr ist barmherzig. Der Herr ist gnädig. Der Herr ist langmütig, geduldig, reich an Güte. Er wird nicht immer rechten und nicht ewig trägt er dir nach. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden. Er vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er unsere Schuld. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihm vertrauen. Denn er weiß ja, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß es ja. Er erkennt, er bedenkt, dass wir Staub sind. Er weiß es. Und er trägt uns. Wie können wir Gott Lob preisen? Wie können wir das tun? Indem wir das Kommando übernehmen. Indem wir uns auffordern, Gott zu preisen. Indem wir unseren Blick auf Gott werfen. Indem wir uns in Erinnerung rufen, all seine Wohltaten. Ich möchte noch nur ganz kurz noch einen Punkt erwähnen, den führe ich nicht mehr groß aus. Noch eine dritte Voraussetzung habe ich gefunden im Römerbrief Kapitel 15. Ich habe gesehen, ihr arbeitet am Römerbrief und kommt dann auch zu dieser Stelle. Römer 15, wie können wir Gott loben? Da heißt es in Römer 15, Vers 3, müsst ihr den ganzen Abschnitt lesen, da heißt es, geht miteinander so um, wie Christus mit euch umgeht. Geht miteinander so um, wie Christus mit euch umgeht. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. So wie Gott mit mir umgeht, so möchte ich mit dir umgehen. Wenn das uns gelingt, dann entfacht Gott ein Lob in uns, das ihn groß werden lässt. Hey, das zieht uns nach oben. Da kommt die Thermik des Aufwindes des Heiligen Geistes und hebt uns und stärkt unseren Glauben. Und das wünsche ich, diese Erfahrung für uns alle immer wieder neu. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.